So, guten Morgen. Es ist eine große Freude, hier bei euch bei der Versammlung zu sein. Das erste Mal, dass ich an einem Sonntag hier sein darf. Ich durfte schon über die vergangenen Jahre für Mach mit da sein, vor 2 Jahren. Und dann ein Jugendtag hat es auch gegeben. Da bin ich dort geschlafen. Ich glaube, Kevin, du musstest dann im Gang schlafen wegen mir. Aber weißt du, ich habe ein Problem mit Schnarchen ein bisschen. Aber ja, also es ist wirklich schön, bei euch zu sein, und viele von euch eigentlich kenne ich von den Freizeiten. Also du warst ganz lieb, hast mich nicht verraten da irgendwie in der Vorstellung. Der Wladimir kennt mich von Kinderfreizeit, wir sind langjährige Mitstreiter bei der Kinderfreizeit. Und es ist echt schön, euch auch jetzt als Gemeinde kennenzulernen. Ganz kurz zu uns als Familie. Ich bin 72 auf der Welt gekommen, bin 54 Jahre alt, meine Eltern waren damals Missionare in Wien, haben dort auch Gemeindegründung gemacht. Wir blieben in Wien, bis ich 8 Jahre alt war. Dann sind wir zurück nach den Vereinigten Staaten gegangen. Grace und ich und unser ältester Sohn, als er 1 Jahr alt war, sind dann 2001 zurückgekommen nach Wien. Der Herr hat uns zurückgeführt und wir dürfen dann seitdem in Wien dienen und seit 2006 in der jetzigen Gemeindegründung dienen in Wien. Und ich darf euch auch ganz liebe Grüße von unserer Gemeinde in Wien ausrichten. Und solltet ihr jemals irgendeinen Grund haben, nach Wien zu kommen am Wochenende, seid ihr alle natürlich herzlich willkommen, bei uns vorbeizuschauen. Aber bitte nicht alle gleichzeitig. Also das wäre nicht gut für die Gemeinde hier und wir hätten keinen Platz für euch alle. Aber ich darf heute eine wunderschöne Stelle bringen. Volker hat gesagt, was macht ihr eigentlich durch? Also gibt es da ein Thema, das du auch in letzter Zeit gebracht hast, das der Herr dir am Herzen legen würde? Und wir dürfen als Gemeinde eine Predigtreihe gerade jetzt anschauen aus 1. Timotheusbrief. Und eine Stelle, weil Volker hat auch gesagt, ihr habt eine Evangelisation, das bald ansteht. Heute gibt es auch Mahl des Herrn. Die Stelle, die mir wirklich da einfach sofort, als ich das überlegt habe, einfach angesprochen hat, ist die Stelle in Kapitel 1 und die Verse 12 bis 17. Lass uns diese Stelle miteinander anschauen. Ich lese vor ab Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für eine wunderbare Stelle wir hier haben. Ein Zeugnis. Ich hoffe, du hast heute ein Zeugnis. Ich hoffe, du kannst auch sagen, der Herr hat mir tatsächlich seine Gnade gezeigt. Ich bin durch sein Werk am Kreuz, durch seine Gnade, bin ich auch ein Kind Gottes geworden. Ich möchte heute einfach in den nächsten Minuten über diese Stelle reden. Paulus, Vorbild der Vergebung. Wir finden in dieser Stelle sehr, sehr viel Ermutigendes für uns heute, so 2000 Jahre später ungefähr. Der Herr ist der gleiche Herr. Grundsätzlich, Menschen haben sich auch nicht wirklich verändert. Auch wenn Paulus damals kein Handy in seiner Tasche hatte oder nicht mit einem Verbrennungsmotor herumgefahren ist, einem Auto oder E-Auto schon gar nicht. Aber weißt du, die menschlichen Probleme, die Probleme des Herzens haben sich nicht geändert. Wenn wir die Bibel lesen, das liest dann wie eine Zeitung. Und wir merken, dass die Lösung ist und bleibt unser Herr Jesus Christus. Ich möchte mit einem Beispiel aber anfangen. Ich bin in einer Familie mit zwei Brüdern aufgewachsen. Also ich bin das Mittelkind. Also ich habe einen Bruder Joe, der ist 2 Jahre älter, und Tony, der ist 3 Jahre jünger. Und wie ich vorher erwähnt habe, mit 8 sind wir zurück nach den Vereinigten Staaten gegangen. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass viele Dinge in den Vereinigten Staaten viel, viel größer sind als hier. Und damals, das, was uns besonders fasziniert hat, war, wie groß die ganzen Autos waren in den Vereinigten Staaten. Und meine Eltern haben dann ein richtig großes Auto gekauft, mit einem richtig großen Kofferraum hinten. Und das war so diese altmodische Art von Kofferraum, wo es aufgeht und du hast nur diesen Platz für den Kofferzeug und so gehabt. Dankeschön, Kiel. So, mein älterer Bruder, der war wahrscheinlich ganz 10 Jahre alt. Der hat dann irgendwann, als wir zurückgekommen sind, ein kleines Werkzeugset bekommen. Also mit dieser wirklich, ist eigentlich Spielzeug, aber so kleine Schraubenzieher drin und verschiedene Sachen. Und aus irgendeinem Grund hat er die Idee gehabt, ich kann uns aus diesem Kofferraum befreien. Lass uns alle in diesem Kofferraum reinspringen, Deckel zu, und ich mach's wieder auf. Und weißt du, wie alle gute Brüder das machen, wenn der älteste Bruder sowas vorschlägt? Ja, ja, ganz klar, mach mal das mit, ja. Das wird lustig sein. Es war im Sommer, keine gute Idee. Und so, wir sind dort eingestiegen, er hat diesen Deckel zugemacht und wir waren drin. Und der hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und natürlich nichts weitergebracht. Und dann, wir waren auch nicht besonders klug, was haben wir natürlich begonnen mit unserer Unmenge an Sauerstoff im Kofferraum, haben wir begonnen ganz laut zu schreien, weil wir hatten Angst, es war nicht lustig. Und er konnte uns nicht befreien. Und wir dachten, wie lange werden wir hier drin stecken? Nun, ich bin sehr dankbar, dass wir einen aufmerksamen Vater haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man 3 Söhne hat und auf einmal ist alles sehr ruhig, denkt man irgendwie, oh oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und Papa hat dann begonnen, uns zu suchen. Nun, im Kofferraum, das war jetzt nicht sein erster Ort, wo er denkt, ja, da sind sie sicher da drin. Also der suchte überall und dann kam er nach draußen zum Auto und er hörte uns so, ja, aus dem Kofferraum, ah, Hilfe, Hilfe. Und er hat uns gesucht, er hat uns gefunden und er hat diesen Kofferraum wieder aufgemacht. Und wir haben durch die Gnade und Barmherzigkeit unseres Vaters wieder frische Luft bekommen und konnten dann aus diesem eigentlich dummen Situation, die wir selbst, wofür wir uns selbst entschieden haben, befreit werden. Ich bin so dankbar. Ich glaube, wenn mein Papa nicht gekommen wäre, wäre ich immer noch heute dort drin. Und das wäre nicht gut. Aber ich bin wirklich dankbar für einen Vater, der aufmerksam war, der auch uns eben gesucht hat. Warum hat er das getan? Natürlich, weil er uns liebt. Er ist heute beim Herrn. 2015 ist er im Schlaf verstorben. Und er ist jetzt erlöst. Er ist beim Herrn. Und er hat uns da gesucht, hat uns aus unserer Not gerettet. Wir sind da freiwillig eingestiegen, aber nur durch seine Gnade wieder rausgekommen. Und ich finde, obwohl das nicht mal annähernd ein gutes Vergleich ist mit unserer Situation in unserer Sünde, man sieht halt da, wie unser himmlischer Vater auch uns sucht, uns liebt, uns aus einer aussichtslosen Situation herausrettet. Wo wir glauben eigentlich, okay, das schaffen wir schon. Wir können uns eh befreien. Nein, wir können uns nicht befreien von unserer Sündenschuld. Und genau das ist es auch, was Paulus hat lernen müssen. Und diese Errettung, die er erlebt hat,
das war für ihn immer etwas, das etwa Überwältigendes für ihn war. Aus diesem Zusammenhang, wenn wir 1. Timotheus betrachten, wir sehen, dass Timotheus angeschrieben wurde, weil er in Ephesus zurückgelassen wurde. In Ephesus soll er Dinge eigentlich in Ordnung bringen, er soll in der Gemeinde dienen. Es gab da auch einige Themen. In Vers 3 merkst du, dass Paulus sagt, dass er soll, ich lese einmal vor, dass du gewisse Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Auch dort in der Gemeinde in Ephesus ging es nicht mehr um die Hauptsache, um Jesus Christus. Und es fing an, in der Gemeinde so Diskussionen zu geben über nebensächliche Dinge, manche Dinge, die gar nicht wichtig sind. Streitfragen, Dinge, die einfach nicht erbauen. Und er sagt dann in Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wenn wir diesen Zusammenhang betrachten, sehen wir, dass dieses Zeugnis von Paulus nicht einfach aus dem heiteren Himmel, aus dem Nichts kommt. Es ist nicht, dass er schreibt und sagt, oh, jetzt kann ich mein Zeugnis geben. Es hat mit nichts zu tun, aber jetzt gebe ich das einfach, weil es mir so wichtig ist. Sondern er will Timotheus wieder ermutigen, was steht im Mittelpunkt? Was ist eigentlich das Größte, was wir verkündigen können? Wir wollen uns nicht mit Streitfragen auseinandersetzen und da viel Zeit verbringen. Wir wollen nicht mit Legenden, das schon gar nicht. Was erbaut das? Was bringt das? Wir wollen nicht das Gesetz im Mittelpunkt stellen. Das Gesetz zeigt uns, dass wir verloren sind. Das kann uns aber nicht retten. Wir wollen uns mit Jesus Christus, das Endziel des Gebotes, man kann sagen, das Endziel der Verkündigung des Wort Gottes, ist tatsächlich Liebe. Und wo merkst du, wo siehst du, wo erkennt man Liebe am allerklarsten? Natürlich am Kreuz, wo der Herr Jesus aus Liebe sich für uns aufgeopfert hat und unsere Sündenschuld auf sich genommen hat. Diese Liebe soll aus einem reinen Herzen sein, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Das ist dann Christus-ähnlicher Charakter. Das ist unser Fokus. Und dann sagt er eben in diesen Versen 12 und bis 17, schau, ich habe Errettung erleben dürfen. Was ich vorher war, war nicht gut. Was ich in Jesus jetzt sein darf, das ist herrlich. Es dreht sich um Jesus Christus. Und heute möchten wir diese kurze Stelle betrachten und sehen, dass da Paulus auch errettet werden konnte. Gibt es Hoffnung für alle Menschen? Und wenn du heute da bist und du bist errettet, du kennst Jesus Christus, darf es nie sein, dass deine Erlösung etwas Alltägliches, etwas Gewöhnliches wird, etwas, das du als selbstverständlich betrachtest. Wir dürfen nicht diese Freude verlieren, dass Gott uns gnädig in Jesus Christus ist. Dass er uns seine Gnade gezeigt hat. Entschuldigung. So lass uns ein paar ganz einfache Wahrheiten aus dieser Stelle miteinander betrachten. Ich würde sagen, wenn du da anfängst mit 12 bis 13, er spricht von seiner Vergangenheit. Er sagt, dass er wirklich vom Herrn Kraft bekommen hat, dass er eben treu erachtet wurde, in den Dienst eingesetzt zu sein. Vers 12. So Paulus hat jetzt nicht gedacht, schau, da ich so ein toller Pharisäer war und da ich so bemüht war mit dem Gesetz, hat der Herr mir diesen Dienst gegeben. Nein, das hat er bekommen, weil Gott ihm einfach gnädig war. Vers 13 sagt, wie er seine Vergangenheit in Gesetzlichkeit betrachtet. Er war ein Lästerer, ein Verfolger und Frevler. Frevler hat sehr oft mit Gewalt zu tun und das war er auch. Der hat die Menschen wirklich sehr, sehr schlecht behandelt und hat sie verfolgt und dachte, er dient Gott dabei. Diese Dinge haben nichts gebracht vor Gott. Und dann sagt er in Vers 14, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Gott hat etwas Großes an ihm getan. Kannst du das auch heute sagen? Und wenn du dazu Ja sagen kannst, und später kommen wir zum Mahl des Herrn, und du nimmst teil am Mahl des Herrn, dann darf das nicht etwas sein, das nur eine gewöhnliche, ritualistische sozusagen Handlung ist. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Wofür, für wen ist er gestorben? Er ist für uns gestorben, für die ganze Welt. Er hat uns errettet. Und das soll uns wirklich eine große Freude geben. Das soll uns ermutigen. Deswegen, und wir wollen jetzt uns besonders mit 15 bis 17 auseinandersetzen, schreibt er in Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Heute unser erster Punkt ist ganz einfach, das Lebensziel Jesu war es, Sünder zu retten. Er kam mit einem Ziel vor Augen. Er hat einen Auftrag vom Vater bekommen. Du bist jetzt in der Welt, also du kommst in der Welt, du bist in der Welt gesandt, weil du das tun sollst, was ich Adam und Eva damals im Garten Eden versprochen habe. Der Kopf der Schlange wird zertreten. Es wird eine Lösung geben, wo und wie durch die Same der Frau. Hier ist er, der Messias ist gekommen. Wer ist er, wie heißt er? Jesus von Nazareth. Er kam, um Sünder zu retten. Viele Menschen heute glauben leider was Falsches. Sie glauben, dass um errettet zu werden, muss man irgendeiner Kirche angehören oder irgendwelche Sakramente empfangen oder irgendwelche Armen helfen. Was natürlich Arme helfen ist was Gutes, aber das bringt nichts für unsere Errettung. Oder man soll fasten und man soll gewisse Fastenzeiten einhalten. Oder vorgefertigte Gebete muss man regelmäßig aussprechen. Man muss zur Beichte gehen. Man muss irgendwelche gewisse gute Taten vollbringen. Alle diese Dinge bringen nichts vor einem heiligen Gott. Der Einzige, der uns retten kann, ist der, der gekommen ist, um Menschen zu retten. Und er ist Jesus Christus. Und Paulus sagt hier, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Alle Menschen sollen diese Wahrheit annehmen. Es ist es wert anzunehmen. Es ist die wichtigste Botschaft dieser Welt. Bitte, die wichtigste Botschaft dieser Welt hat nichts mit Fußball zu tun, hat nichts mit Politik zu tun, hat auch nichts mit irgendwelcher Geldmacherei zu tun. Es hat mit deiner Seele zu tun. Es hat mit Gott zu tun, dein Schöpfer. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Diese Formulierung fordert uns dazu auf, diese Aussage sehr ernst zu nehmen. Hör zu, überleg dir, was jetzt gesagt wird. Das Wort, das er sagen wird, diese Botschaft, das, was danach kommt. Pass auf, was er sagt. Und was sagt er dann? Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Sünder zu retten. Wir alle sind Sünder. Er hat eine Aufgabe gehabt, es war eine Rettungsaufgabe. Er sucht uns. Römer 3 macht es klar, auch aus dem Psalmen zitiert, kein Mensch ist gerecht, kein Mensch sucht Gott, aber er sucht uns, er spricht uns an durch sein Wort, durch seine Schöpfung. Er will uns finden und wir müssen dann mit unserem Willen sein Wort annehmen. Wir müssen auf ihn hören. Wir dürfen auf ihn hören. Er sucht uns. Er will uns retten. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und ihr wisst, wie es weitergeht, glaube ich. Als wir alle super toll waren. Als wir alle wirklich endlich mal uns zusammengerissen haben. Dankeschön. Und es verdient haben. Gott, jetzt können wir zu dir kommen, weil, ja, jetzt tue ich nicht mehr die schlimmen Dinge. Ich bin jetzt heilig wie du. Nein, das steht nicht da. Das ist gar nicht möglich. Wie zeigt er seine Liebe? Die Rettungsaufgabe Jesu war, er kam in diese Welt, um uns zu retten. Er beweist seine Liebe. Warum? Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wenn du deinen sündhaften Zustand biblisch verstehst, und dann verstehst du auch, dass trotzdem ist Jesus für dich gekommen, ist Jesus am Kreuz für dich gestorben, dann führt es dich dazu, dass du anbetest. Dass du sagst, Herr, Wahnsinn, danke, wow, wow. Und das ist, wie auch Paulus diese Stelle abschließt. Paulus hat sich selbst jetzt auch nicht als irgendein religiöser, toller Mensch betrachtet, sondern er sagte, ich bin der größte von Sündern. Er wusste, dass seine selbstgerechte Religiosität als Pharisäer ihm gar nicht geholfen hat. Er war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Er glaubte an Gott, aber seine ganze Richtung war falsch. Er hat das, eben, wie er auch sagt, eigentlich unwissentlich oder in Unglauben getan. Aber das war alles falsch. Er war ein sozusagen erstklassiger Sünder. Das ist tatsächlich der erste Schritt, um überhaupt Erlösung annehmen zu können. Sich selbst als ein erstklassiger Sünder zu erkennen. Und Paulus, wie wir heute aus der Stelle in der Apostelgeschichte gehört haben, als er auf dem Weg nach Damaskus war, hat er eben Jesus, ist er Jesus begegnet und hat erkannt, das ist der Herr. Und in diesem Moment hat er auch gesagt, Herr, wer bist du? Da würde man wirklich sagen, er merkte, ich habe jetzt mit Gott zu tun, aber wer ist das genau? Und dann Jesus sagt, ich bin's, Jesus, den du verfolgst. Er verfolgte die Gemeinde, aber verfolgte er Jesus selbst. Jeder Mensch muss auch, du und ich, ich habe auch jetzt kein strahlendes Licht vom Himmel gesehen, aber ich habe sehr wohl Jesus in seiner Herrlichkeit aus seinem Wort gesehen. Wer er ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt, dass er auferstanden ist, dass er eines Tages zurückkommt, dass er König aller Könige ist. Um errettet zu werden, muss man verstehen, wer Jesus ist und dass er der Einzige ist, der uns retten kann. Paulus hat verstanden und hat seinen Glauben an Jesus gesetzt. Manche würden sagen, okay, Sünder und Gottes Gericht, darüber zu reden, da wollt ihr nur eben manipulieren, Menschen für eure Glaubensgemeinschaft gewinnen, unter Druck setzen. So schreibt Paulus nicht. Er sagt nicht, ich wurde so unter Druck gesetzt. Und überlegt euch, eigentlich hat er alles aufgegeben. Als Pharisäer war er einer der führendsten Pharisäer. Der hatte alles sozusagen, was man in der menschlichen Welt bekommen wollte. Autorität, Macht, Anerkennung. Er hat eigentlich alles verloren. Aber in Philipper 2 sagt er, alles, was ich verloren habe, das war wie Dreck. Aber ich habe jetzt Jesus. Und ich will Jesus mehr und mehr kennen. Und Vers 16 zeigt uns auch, warum. Vers 16 sagt, und das ist dann eben unser zweiter Punkt heute, wenn Jesus dem Sünder Saulus, der später Paulus wurde, Gnade erweisen kann, dann kann er jedem Menschen Gnade erweisen. Es gibt keine hoffnungslose Fälle. In einige Wochen, wo ihr die Evangelisation habt, wenn du in deinem Kopf denkst, hoffnungsloser Fall, ich bin nicht bereit, dort mal nachzufragen oder einzuladen oder irgendwie für diese Person zu beten, denkst du falsch. Das ist, was Paulus sagt hier, Vers 16, darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Was Paulus hier sagt ist, wenn der Herr mich retten kann, dann kann jeder errettet werden. Denkst du auch so? Eigentlich sollten wir, oder? Warum ist es, dass wir denken, der wird sich, aber warte mal, bist du aber nicht zum Glauben gekommen? Ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich glaube, das ist fast schwieriger. Ganz ehrlich gesagt, ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Man wächst damit auf und man glaubt, das ist alles schon fix und fertig da. Und man, manchmal, wenn man nicht aufpasst, glaubt man, nur weil ich in der Familie bin, bin ich errettet. Oder ich habe irgendein Gebet ausgesprochen, alles ist erledigt. Statt wirklich zu erkennen, ich bin Sünder, ich bin verloren. Wie kann ich sicher sein, dass ich errettet bin, dass der Herr Jesus mir wirklich von meinen Sünden befreit hat? Es ist nicht, ich habe dieses Gebet, Wunderzaubergebet ausgesprochen, jetzt ist alles erledigt. Nein, habe ich Sündenerkenntnis, habe ich im Glauben Jesus angenommen, dass man wirklich persönlich sucht. Es ist genauso herausfordernd, eine christliche Familie, den Herrn Jesus im Glauben anzunehmen, wie wenn man nicht damit aufgewachsen ist. Man bekommt diese Information, aber es muss persönlich werden. Es muss ein persönliches Vertrauen sein auf den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wenn wir denken, es gibt irgendwelche hoffnungslose Fälle, dann denken wir ganz anders als Paulus. Paulus sagte, mir wurde alle Langmut gezeigt. Langmut, wann braucht man Langmut? Vor allem, wenn man provoziert wird. Und denkt daran, wie oft Paulus Gott provoziert hat in seiner Selbstgerechtigkeit, in seiner Überheblichkeit, in seiner Behauptung, er diene Gott, obwohl er eigentlich Jesus, den der Vater in der Welt gesandt hat, verfolgt hat. Das ist provozierend. Wurdest du jemals provoziert über längere Zeit? Ist nicht lustig. Keiner von uns mag das. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren einen Arbeitskollege, der sehr sarkastisch war. Der hatte einfach viel Spaß, sarkastisch mich kaputt zu machen. Und natürlich meistens, wenn Leute so sarkastisch sind, sie wissen ganz genau, wo sie drücken sollen, welche Aussagen sie tätigen sollen. Und das war provozierend. Das war nicht lustig. Sarkasmus ist so wie, das Wort bedeutet so reißend, wie man Fleisch reißt wie ein Raubtier. Und natürlich, wenn man sarkastisch ist, was sagt man immer, nachdem man jemanden mit den Worten gerissen hat? Dann sagt man direkt danach, nur Scherz. Das war nur ein Scherz. Und das macht alles wieder gut, oder? Dann sagt, oh ja, genau, das war nur ein Scherz. Das war wirklich lustig. Du hast mich gerissen, noch einmal mit deinen Worten. Das, was weiß ich, wie oft du es gemacht hast. Aber alles nur ein Witz. Und bei dieser besonderen Person, du konntest auch nicht zurück irgendwie etwas zurücksagen, weil dann war der gleich beleidigt. Und dann kam es noch heftiger zurück. Sehr provozierend. Wie oft provozieren wir Gott? Und er zeigt Langmut. Wir sagen, wir brauchen ihn nicht. Wir denken, irgendwelche Dinge, die wir getan haben, durch eigene Kraft geschafft wurde. Und wir eigentlich provozieren Gott. Und er zeigt uns Langmut, Geduld. Immer wieder Hand ausgestreckt. So wie der Vater vom verlorenen Sohn. Der geht hin und hält Ausschau für ihn. Hofft, dass er zurückkommt. Und wenn er ihn sieht, läuft er ihm entgegen mit offenen Armen. Das ist, wer unser Gott ist. Und Paulus sagt, er hat mir alle Langmut erzeigt. Und ich bin ein Vorbild, ein Prototyp für die, die nach mir kommen. Der erste von vielen. Viele dürfen zum Glauben kommen. Gesetzlichkeit, wie sie diese Irrlehre in der Gemeinde das hineinbringen wollten, führt nur zur Hoffnungslosigkeit. Aber Jesus Christus führt dazu, dass man Hoffnung hat, dass man Vergebung haben kann, dass man tatsächlich ein neues Leben bekommen kann. Das Gesetz verdammt Menschen. Jesus Christus rettet Menschen. So preist den Herrn. Lass uns mit diesem Auftrag hinausgehen und den Herrn Jesus verkündigen. Römer 5, Vers 20 sagt, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade ganz klein geworden. Nein, was steht da? Da ist die Gnade überströmend geworden. Hast du mal Hochwasser erlebt? Überströmendes Wasser? Natürlich, Feuerwehr arbeitet mit aller Kräfte, dass dieser Hochwasser sich nicht ausbreitet. Sie füllen Sandsäcke, sie stellen irgendwelche Mauern auf. Und das Ufer darf nicht überströmt werden, aber wenn dieser Ufer dann überströmt wird und das Wasser geht, dann kannst du nichts machen. Dann sind die Keller voll. Und überall so. Und wo Sünde ist, die Gnade Gottes ist überströmend. Wenn du dein Herz öffnest für die Gnade des Herrn, kannst du es nicht verpassen, weil er dich sucht. Wir damals, als wir im Kofferraum lagen und schrien und raus wollten, wir konnten nichts tun. Aber mein Vater hat den Schlüssel gehabt. Er hat ist nicht mit einem Spielzeug gekommen. So, oh nein, wie mache ich das auf? Der hat einen Schlüssel gehabt. Der hat den Schlüssel reingegeben, aufgemacht. Danke, Papa. Weißt du, Jesus ist unser Schlüssel. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir dürfen mit Paulus sagen, alles dreht sich um Jesus. Er ist wirklich herrlich. Und das ist der letzte Punkt im Vers 17. Diese unverdiente Barmherzigkeit motiviert zur tiefsten Anbetung. Zur tiefsten Anbetung, die es überhaupt möglich ist. Heute, wenn du Jesus kennst, kannst du auch Vers 17 von deinem Herzen mit großer Freude lesen und dann sagen, ja, das ist so wie frische Luft einatmen. Kofferraum ist aufgesperrt. Und du liest Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren. Okay, ich verstehe nicht alles über Gott. Ich kann ihn nicht mal mit meinen Augen sehen, aber ich weiß, er ist da. Ich weiß, er ist, wer er ist. Das Wort ist klar und deutlich. Er ist der allein weisen Gott. Es gibt nicht 20 Möglichkeiten. Es gibt nur einer, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, der 3 Tage später auferstanden ist, der durch seinem Wort, durch sein Werk die Natur um mich sucht und mich anspricht. Und ich darf dann im Glauben darauf reagieren und ihn annehmen. Er ist es, der allein weisen Gott. Ihm sei Ehre und Ruhm. Wie viel? Wie oft? Ab und zu? Nein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du dein Herz mit Lob und Dankbarkeit füllst, dann orientierst du dich mit der Wirklichkeit, mit Realität, wer Gott wirklich tatsächlich ist. Und eines Tages, wie Petrus uns sagt in 1. Petrus Kapitel 1, wir haben ihn noch nie gesehen, aber wir lieben ihn. Und eines Tages werden wir ihn sehen und wir werden das Endziel unseres Glaubens tatsächlich bekommen, die Errettung unserer Seele. Und wir werden in diesem Moment jauchzend jubeln. Ich weiß, es gab große Trauer in Deutschland vor kurzem statt Jubel, als Deutschland aus dem WM ausgeschieden ist. Ich verstehe das. Österreich hat es auch nicht geschafft. Aber bei uns war nicht wirklich die Frage, ob wir es schaffen, das muss man auch sagen. Also da war vielleicht eine ganz kleine unbegründete Hoffnung, aber gut. Aber was wäre, wenn damals Deutschland letzte Sekunde gewonnen hätte? Was für ein Jubel hätte es gegeben bei allen Fußballfans? Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Willst du freudiger Jubel erleben? Freust du dich auf diesen Moment, wo du und ich durch die Gnade des Herrn, unseren Herrn Jesus tatsächlich dann auch sehen, mit unseren Augen erkennen, dass wir tatsächlich das Endziel des Glaubens, wir haben jetzt eigentlich die Errettung, aber eigentlich noch nicht in der Fülle, in der absoluten Erfüllung davon. Wir sind noch in dieser Welt, wir sind noch in diesem Körper, aber der Tag kommt. wenn die Erlösung zu 100% vollständig und erfüllt wird und wir sind in der Ewigkeit und Petrus sagt, das wird ein Jubel sein, wie es noch nie gegeben hat. Preis den Herrn. Und Paulus sagt eben, ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, liebe Geschwister, vielleicht bist du ein Gast, vielleicht bist du selbst nicht und weißt, du bist gar nicht gläubig. Weißt du, was die Einladung des Herrn ist, die Einladung Gottes ist für dich? Das ist, erkenne, dass Paulus ein Prototyp ist für dich. Gott will dich retten, genau wie er Paulus gerettet hat. Schau Jesus an. Betrachte Jesus und nimm ihn an. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich kenne den Herrn Jesus schon. Ich weiß, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Das war alles seine Gnade. Und er ist auferstanden und er verspricht, jeder, der an ihn glaubt, wird errettet werden. Das Wort Gottes hat in meinem Herzen gewirkt. Dann bitte, die klare Botschaft, nicht nur von dieser Stelle, sondern vom gesamten Neuen Testament und das Wort Gottes ist, lebe bitte nicht für nebensächliche Dinge. Denk nicht, dass irgendwelche irdische Dinge, gesetzliche Dinge, vielleicht irgendwelche Streitfragen, irgendwelche Neben, irgendwas außer Christus, dein Lebensenergie und Kraft verdient. Fokussiere dich auf den Herrn Jesus, diene den Herrn, kenne den Herrn, liebe deinen Mitmenschen und lobe den Herrn mit deiner gesamten Kraft, alles was du hast, weil alles andere ist vergänglich, alles andere wird eines Tages weg sein. Es ist ein Werkzeug, nutz dein Werkzeug für den Herrn, genieß dein Werkzeug im Arbeiten. Weißt du, es ist schon nett und schön, mit gutes Werkzeug zu arbeiten, oder? Ein bisschen frustrierend, wenn man schlechtes Werkzeug hat und irgendwas arbeiten muss. Aber wir haben das Werkzeug des Herrn. Er gibt uns, was wir brauchen. Nutz das Werkzeug, das er dir gibt. Diene dem Herrn und eines Tages werden wir alle jubelnd zurückschauen und sagen, preis den Herrn für seine große Gnade. Er hat uns nicht aus einem Kofferraum befreit. Kein guter Vergleich. Er hat uns aus unserem verlorenen Zustand befreit, aus unserer Sündenschuld, unsere recht wohlverdiente ewige Trennung von unserem Schöpfer Gott wegen unserer Sünden. Er hat uns aus diesem verlorenen, wirklich verdammten Zustand erlöst. Und das ist Grund zur Freude, Jubel und Anbetung. Ich möchte euch einfach heute im Herrn ermutigen. Lasst uns, wenn es dazu kommt, mal des Herrn zu genießen, dass wir wirklich vom Herzen her verkündigen, den Herrn Jesus Christus, seinen Tod, was das bedeutet, bis er kommt, was natürlich auch bedeutet, er lebt. Er ist nicht tot geblieben. Amen.